So, ganz herzlich willkommen bei einer neuen, sehr sympathischen Ausgabe des Industrie-Marketing-Talks von ME Connect. Ich spreche in diesem Podcast gerne mit spannenden Persönlichkeiten aus Marketing, Kommunikation und Consulting. Meine heutige Gesprächspartnerin war Maria Soloveva. Viele bei uns im Netzwerk kennen sie gut, denn sie ist Head of Cluster Maintenance, MPAC, Logistics and Distribution bei der EasyFares Deutschland GmbH und sie arbeitet auch schon seit über 7 Jahren für diese Company. Ich habe Maria natürlich gefragt, wie die Zukunft von Events für sie aussieht, wie eine gute User Experience im Messeumfeld aussehen sollte. Wir haben darüber gesprochen, wie sie und ihr Team die Messe-Community in diesen schwierigen Zeiten genutzt haben, um neue Ideen und Produkte zu designen. Und natürlich frage ich auch in dieser Folge nach Vorbildern, Buchtipps, wie sie nach einer erfolgreichen Messe den Kopf frei bekommt und was sie im Marketing machen würde, wenn es keine Budgetgrenzen gäbe. Wenn ihr auf diese Themen Lust habt, hört einfach rein. Wir legen direkt los. Viel Spaß. Liebe Maria, schön, dass es klappt, dass du dir die Zeit nimmst. 2, 3 Anläufe haben wir gebraucht, aber heute sind wir beisammen. Freut mich total.
Super, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dabei sein darf. Also in der Reihe der allen, die da schon mitgemacht haben.
Ich mich auch. Du, lass uns direkt einsteigen, denn ihr seid ja als EasyFares Deutschland GmbH Messe- und Konferenzanbieter. Ihr seid Veranstalter, ihr seid Planer und eigentlich lautet doch damit euer Nutzenversprechen an die Kunden: Netzwerk schaffen, Kontakte schaffen, Geschäft ermöglichen und auch eine Plattform bieten, damit Menschen andere Menschen begeistern können. Was habt ihr denn aus den vergangenen super schwierigen Monaten für euer Geschäft gelernt?
Boah, also ja, die Monate waren natürlich nicht einfach. Ja, so das Jahr 2020 kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. Es hat wahnsinnig erfolgreich für uns angefangen, weil wir noch im Februar unsere Messen durchführen konnten, durften. Mhm. Und da war eigentlich Mitte Februar noch Corona und die ganze Pandemiesituation noch überhaupt kein Thema. Man hat so vereinzelt gehört, China, ja, aber das ist ja nicht unsere Zielgruppe, deswegen waren wir da noch zu dem Zeitpunkt relativ entspannt. Mhm. Und dann hieß es für uns tatsächlich, es ging ja rapide, die Situation hat sich innerhalb von ein paar Wochen verschlechtert und für uns hatte sich wie Vollbremsung angefühlt. Mhm. Wir haben ein bisschen gebraucht, unsere Kunden und Aussteller haben auch etwas gebraucht und jeder hat gedacht, ach, das kann ja nur 2, 3 Monate dauern, dann ist es alles vorbei und wir machen mal unsere nächste Messe dann im Juni. Tja, man durfte zwar die Messen machen und wir haben tatsächlich im 2020, im September, die Kollegen von uns haben Messen durchgeführt. Sprich, wir waren ständig im Austausch und im Kontakt mit unserem Community. Wir haben auch quasi hingehört, welche Herausforderungen unsere Kunden haben. Ja, sowohl auch die Aussteller, klar, und aber auch die Besucher, das sind ja auch unsere Kunden in dem Sinne, haben ständig mit den Partnern telefoniert und haben auch dann uns ausgetauscht. Okay, unser Kerngeschäft sind die Live-Veranstaltungen, aber was kann man auch sonst so machen? Na, in der Zeit, wo keine Messen stattfinden durften, wie bleiben wir noch im Kontakt? Sag mal so, ich war in sehr komfortablen Situationen, weil meine Projekte, wie gesagt, im Februar stattfinden durften. Deswegen konnten wir eigentlich relativ entspannt zu dem Zeitpunkt, sagen wir so, die 21er-Veranstaltung planen. Uns hat es bis zum späteren Zeitpunkt erwischt, sagen wir mal so, wo wir im zweiten Lockdown schon waren, wo absehbar war, okay, lieber doch noch nicht mit Messen starten, damit alle sichere Umgebung haben, auch wie gesagt, also in sichere Umgebung sich treffen können, ohne sich Gedanken zu machen und ohne Angst zu haben, sich anzustecken. Deswegen, sag mal so, das war jetzt für uns, also für mein Team und für mich war so 2020 relativ normal, klar, mit ein bisschen höheren Unsicherheit und Risikogefühl, erhöhtem Gefühl. Andere Kollegen mussten natürlich dann noch viel mehr improvisieren. Also sagen wir mal so, Motto war, plane das Planbare, manage den Rest. Also, und Improvisation war schon auch sehr hoch auf der
Sehr
Tagesordnung.
gefragt, das denke ich mir.
Genau.
Ja. Weil ihr seid ja, also bekannte Eventmarken von euch sind ja zum Beispiel die Maintenance, aber auch eine All About Automation, natürlich die MPAC, Logistics and Automation, Pumps and Valves. Also das sind ja schon alles sehr spezifische Branchen und Zielgruppen, die ihr da ansprecht. Wie offen konntet ihr denn dann mit den Ausstellern, aber auch Besuchern über virtuelle Konzepte sprechen? Weil das dürfte ja für die meisten komplettes Neuland gewesen sein.
Das stimmt. Also, das haben wir auch gemerkt. Also, für uns selber war es relativ Neuland, obwohl wir auch schon ziemlich früh festgestellt haben, dass bestimmte Bereiche, die wir sowieso schon anbieten, also diese digitale Ergänzung von unseren Live-Veranstaltungen, das ist auch schon ein Teil dieses virtuelles Angebots geworden. Also zum Beispiel die ganzen Produktkataloge oder die Möglichkeiten digitaler Leads-Erfassung und so weiter. Das hatten wir schon sowieso in bestimmten Teilen gehabt. Und ich muss sagen, wir haben vom Anfang an wirklich relativ offen mit unseren Kunden gesprochen. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir eine sehr gute Community haben, mit denen wir uns austauschen können. Und der Punkt ist, wir saßen ja alle in einem Boot. Ja, also dadurch, dass wir als Veranstalter keine Messe durchführen durften, hatten unsere Aussteller und auch unsere Besucher und Partner, also die komplette Community von uns, eigentlich keine Möglichkeit gehabt zum Austausch und zur Lead-Generierung. Also sprich, fast jeder hatte die gleichen Probleme. Ne? Also wie und wo kann ich mich denn treffen eigentlich? Ne? Und im Endeffekt hatten tatsächlich vor allem am Anfang, also sehr viele haben unterschiedliche Ideen gehabt, viel Unterschiedliches ausprobiert, neue Formate erprobt. Aber dann standen irgendwann nach ein paar Monaten viele von den gleichen Herausforderungen und Problemchen, weil nicht alles, was in der virtuellen, also was live passiert, kann in der virtuellen Welt passieren oder in der virtuellen Welt umgesetzt werden. Deswegen hatten eigentlich auch, sag mal so, die Fehler, die dann rauskamen oder dann mal so die Lessons learned, waren auch bei vielen gleich, ne? Und unsere Zielgruppen sind ja hauptsächlich kleine und mittelständige Unternehmen. Ja, deswegen ist da, sagen wir mal so, in Großkonzernen ist da die Bereitschaft oder die Budgets oder auch Kapazitäten andere als bei kleineren oder Mittelständlern. Und die können da andere Sachen umsetzen, als es, sagen wir mal so, 80% der deutschen Wirtschaft oder eine Unternehmensindustrie machen könnte. Deswegen, also das war wirklich ein ganz offener Austausch, wo man mit den auch Premium-Partnern von uns gesprochen hat oder mit Instituten oder Forschungseinrichtungen und gesagt hat, hey, wie habt ihr das gemacht? Wir hatten die Erfahrungen und es hat sich herausgestellt, ja, cool, das hat funktioniert, ja, genauso bei uns oder nee, das war kompletter Reinfall und das, ja, genau, die gleichen Erfahrungen hatten wir auch gemacht.
Das heißt, das hat euch fast noch näher, was heißt fast, das hat euch echt noch ein bisschen näher zusammengebracht mit eurer Community?
Kann man sagen, schon. Ja, das ist ein guter Punkt, weil, sag mal so, das ist natürlich auch die Zeit, wo dieses Vertrauen ineinander, na, sehr stark gefragt wurde. Na, wir mussten ja, sag mal so, die Messen absagen. Das ist ja auch ein Versprechen, was wir abgeben, also für unsere Kunden. Und deswegen, die mussten uns vertrauen. Wir mussten auch denen vertrauen. Ja, so diese Loyalität war auch sehr, sehr hoch im Kurs. Aber wir hatten auch natürlich zusammen mit denen, wir machen das ja für die Branchen, vor allem, das sind ja, wie du gesagt hast vorhin, relativ, also das sind Nischenthemen, die wir betreuen. Und deswegen braucht es auch einen sehr engen Austausch. Es sind öfter so kleine Spezialangebote, die man zusammen entwickeln kann, wo man erstmal mit denen spricht und sagt, wow, coole Idee, was können wir daraus machen? Wo so sind beispielsweise auch mehrere Online-Events von uns selber hier im Team oder auch von den Kollegen in anderen Ländern entstanden.
Super, okay. Jetzt hast du gerade eben schon, bevor es auf den Kunden weitergeht, das finde ich nämlich schon spannend, aber jetzt hast du gerade das Wort Versprechen
ja.
gebracht, also ja. euer Versprechen.
Ja.
Lass mich dazu fragen, denn euer Versprechen aktuell ist ja, ihr möchtet eure Kunden, aber auch eure Besucher mitnehmen auf die Journey to the Future of Events.
Genau, Visit for Future.
Was heißt das denn?
Genau. Es ist tatsächlich, also es klingt sehr allgemein, aber es in der Tat ist es tatsächlich so ein Kriterienkatalog sogar. So eine kleine Checkliste, die wir nutzen, um zu prüfen, ob wir tatsächlich das, was wir, dass dieses Versprechen ausführen, also ausführen können. Zum Beispiel fängt damit an schon, dass wir sagen, wir wollen den Markt widerspiegeln. Ja, das ist ja das, sagen wir mal so, mit allem drum, was dazu gehört. Also auch die gestandenen Stammkunden, die Unternehmen, die schon seit mehreren Jahren in den Bereichen aktiv sind, aber auch Startups. Wir haben, dass wir auch den, also erst die da in den Bereichen anfangen, auch eine Bühne geben, die sich leisten können. Das kennt man ja auch schon, so die Startups haben coole Ideen, aber können es nicht immer, sagen wir mal so, in die weite, also in die weite, breite Masse tragen. Weil, ne, das, und da, das ist auch uns sehr, sehr wichtig. Im zweiten Schritt ist natürlich die ganze technologische Entwicklung und der Zusatzangebote, die wir unseren Kunden machen, wie im digitalen Bereich. Ja. Welche Technologien wir nutzen, habe ich ja schon vorhin gesagt. Manche Sachen haben wir schon sogar vor Corona so eigentlich erstattet gehabt. Und nur Corona so hat uns so ein bisschen auch
bestätigt,
genau, gezeigt, so, wir sind auf dem richtigen Weg, genau, schön, dass wir schon vor ein paar Jahren damit angefangen haben und können wir das jetzt drauf schon aufbauen. Für mich persönlich ist tatsächlich in diesem Visit to Future, immer so Motto, wichtig, dass wir für unsere Zielgruppe unsere Events, sei es online als auch live, so effizient und einfach wie nur möglich gestalten. Zeit ist in der heutigen Zeit, kennst du ja selber, ne? Man hat nicht immer Zeit oder man hat immer wieder zu wenig Zeit, aber es gibt so viel Interessantes. Ist Zeit ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und deswegen wollen wir auch, wir haben ja so unser Konzept ist, dass wir nur live nur 2 Tage sind, ne, mit keinen riesengroßen Ständen wie eine klassische Messe, sondern ein sehr kompaktes Angebot, umfangreiches, aber kompaktes Angebot haben, aber auch wie beispielsweise die Messevorbereitung für die Aussteller läuft, wie die Messevorbereitung für die Besucher läuft, dass die auch die Anfahrtswege kurz sind und bequem, ne? Dass die Leute einfach zur Messe kommen, dass die Parkplätze sind so Kleinigkeiten, dass die Parkplätze direkt vor der Tür sind, die Registrierungsprozesse einfach läuft. Und das summiert sich und ja, eigentlich sollte man wirklich sehr, sehr wenig Zeit sich damit beschäftigen können, aber das viel daraus holen.
Ja, also im Endeffekt im digitalen Raum würde man jetzt von der User Experience sprechen, ne?
Genau, das ist diese klassische User Experience, ja, also wir hatten ein Beispiel auch so beim letzten Online-Event hatten wir das genau so einfach dem Kunden gestaltet, wo wir ihm gesagt haben, so, du hältst eine Präsentation und es wäre für dich so, als ob du einfach an einem Teams-Meeting teilnimmst. Und die fanden natürlich das super, ne, weil viele kennen nur Gott. Wie muss ich was installieren? Was muss ich da einfüllen? Welche Einstellungen muss ich vornehmen? Und wir haben gesagt, nein, wir erledigen alles für dich. Du musst dich nur einschalten und nur präsentieren. Ne? Auf den Kern kommt das an. Also, tatsächlich.
Back to basics. Also ich habe den Eindruck, Maria, weiß ich nicht, wie du das siehst, aber ich habe schon den Eindruck, dass in den letzten Monaten viele Unternehmen gelernt haben, dass sie natürlich selber virtuelle Showrooms, ja, Konferenzen, digitale Seminare und so veranstalten können und damit auch teilweise echt gut fahren. Was entgegnet ihr denn Unternehmen, die euch sagen, hey, lass mal gut sein, ich mache jetzt alles selber?
Also klar, man muss ja auch noch natürlich unterscheiden, ja, wenn ein großer Konzern das sagt, ja, dann weiß man, ja klar. Na, die können das, werden es auch gut machen und da steht eine Marketingmaschinerie dahinter, wo man weiß, ja okay, da können wir vielleicht auch nicht immer mithalten als Veranstalter. Obwohl ich war einmal bei einem Webinar, also auch so eine Online-Konferenz war das eigentlich, so eine Diskussionsrunde. Und da war Marketingchef von einem ziemlich großen deutschen Konzern mit Sitz in München. Und er meinte auch, deren Leitmesse ist auch ausgefallen. Und drauf haben die einen virtuellen, haben sie gedacht, okay, dann machen wir eine virtuelle Messe, Messestand. Damals, das war so im Winter, meinte das, ja, Ergebnis war sehr ernüchternd. Man hatte so ein bisschen diesen virtuellen Showroom, virtuellen Messestand mit einer besseren Webseite verglichen. Ne? Der Punkt ist, man hat natürlich, wenn man, wir würden, sag mal so, es sind zwei Seiten der Medaille. Im ersten Schritt, wie ich da vorhin schon erwähnt habe, unsere Kernzielgruppe ist, sind schon so kleine mittelständische Unternehmen, die nicht immer technisches Know-how mitbringen, die nicht immer Kapazitäten mitbringen. Wenn wir selber Online-Events machen, ja, scheint es so 4 Tage, okay. Und das waren 4 bis 6 Wochen intensiver Arbeitszeit, die man in den, also investiert hat vorhin von mehreren Personen. Das können sich natürlich nicht jede Firma leisten. Auch nicht mal ein bisschen technisches Know-how, sondern einfach von Kapazitäten her. Und im zweiten Schritt ist es natürlich, oder der zweite Seite der Medaille ist es natürlich, dass man auch größere Reichweiten schafft. Wenn man also mehrere Firmen, mehrere Themen, sagen wir mal so, dass einem übergeordneten, bei übergeordneten Themen das zusammenfasst. Das sind ähnliche Prinzipien eigentlich wie bei einer Live-Veranstaltung, ne? Also größere Messe hat größere Anziehungskraft auch in der Community, ne? Das ist auch ähnlich hier. Muss auch natürlich nicht heißen, dass wir sagen, dass wir allen davon abraten. Das ist, glaube ich, jeder muss für sich entscheiden, welche Konzepte ihm am besten passen und wie da man kann tatsächlich dieses Marketing-Mix wieder, ne, also jetzt sind wir wieder beim Marketing-Mix, wie man das zusammenstellt, ja. Also ob man bei eigenen Veranstaltungen, Webinaren, quasi mitmacht, also oder macht und dann tatsächlich noch ein paar größere Online-Events mitnimmt.
Ist auch immer eine Frage der Erwartungshaltung, ne?
Genau,
Also auf
genau.
welches Format ich dann setze,
Genau,
ja.
das ist natürlich entscheidend, welches Ziel verfolgt man? Ne? Was möchte man erreichen? Möchte man die kleinere Zielgruppe abholen und das tut man natürlich besser in einem persönlicheren Gespräch, ne, dann eignen sich die Webinare am besten, ja, oder so die Workshop. Oder wenn man auch vor allem, klar, Lead-Generierung, Neukunden, Geschäft ist das ja das Hauptproblem bei Online-Events. Also, aber bei, sagen wir mal so, bei größeren Online-Veranstaltungen ist es etwas einfacher, weil man natürlich dadurch die Synergieeffekte nutzt, die entstehen, wenn mehrere Firmen oder auch noch Forschungseinrichtungen, Institute, also sagen wir mal so ein Keynote-Speaker teilnehmen.
Das ist einfach dann in der Summe attraktiver, ne?
Genau,
Wobei
genau.
das auch so ein Thema ist, es ist immer gut, natürlich Leads oder Kontakte oder wie auch immer man das nennen möchte, zu generieren. Die Frage ist, wird dann nach hinten raus auch echt eine Interaktion draus?
Genau,
Ne? Passiert
genau,
dann noch irgendwas? Ja?
genau.
Also du hast ja bestimmt in letzter Zeit, aber auch schon in den Monaten vor Corona viele, viele digitale Eventkonzepte, die immer mal wieder angeschaut mit deinem Team. Welchen Eindruck hast du denn da? Also, woran fehlt es denn den meisten? Woran scheitert es, dass die Leute dann doch sagen, nee, ich warte einfach wieder, wenn ihr live irgendwas veranstaltet?
Es ist eine sehr, sehr gute Frage. Ne? Also, es gibt zig Meinungen und ich glaube, man kann es ja auch, also pauschal lässt sich, bestimmte Sachen lassen sich pauschal sagen. Ne? Also das, was wirklich feststeht und wo vor allem, sagen wir mal so, in den ersten Monaten der Pandemie, also sagen wir mal so, in den ersten Monaten, wo die Messen oder Veranstaltungen nicht stattfinden durften, passiert ist oder gemacht wurde, dass tatsächlich versucht wurde, eins zu eins die Live-Veranstaltung in die Online-Welt zu übertragen. Also sprich, es war mal tatsächlich am Anfang, dass man versucht hat, virtuelle Stände nachzubauen, tatsächlich so wirklich virtuelle Hallen nachzubauen, also so, dass die Personen auch die Teilnehmer Avatare bekommen hatten, dass man so, es hat mehr so ein Videospiel, also hatte mehr Ähnlichkeit mit Videospiel gehabt als mit, also was anderem, ne, so sagen wir so mit anderen Online-Angeboten. Und das war natürlich, das ist wahnsinnig zeit- und kostenintensiv,
Intensiv. Ja,
genau. Das ist die Zeit, die man da investiert, die von allen Seiten, also sowohl vom Veranstalter, vom Anbieter, als auch dann von den Teilnehmern, die ist immens. Und dann steht natürlich in keiner Relation das, was man daraus bekommt. Viele haben auch die Konzepte sehr kompliziert gemacht. Also gab es beispielsweise, man konnte also diese virtuellen Stände besuchen, gleichzeitig liefen irgendwelche Vorträge, Keynote-Speaker, Parallel-Session, Workshop, Diskussionsrunden. Und ich glaube, das überfordert im Online-Bereich noch mehr als live. Und das war so ein Fehler, weil wenn du, sag mal so, die Aufmerksamkeit, die Leute bereit sind, einem Online-Event zu schenken, ist viel geringer als ein Live-Event. Na, live nimmst du dir Zeit, du fährst hin, du bist schon da und du bist bereit, da irgendwas zufällig zu entdecken. Online kennst du Matthias auch bestimmt selber, zu wie vielen Veranstaltungen hat man sich angemeldet und bei wie vielen hat man mitgemacht im Endeffekt. Das ist mir öfters passiert. Nein, die muss ich mir unbedingt anschauen und dann, oh, die war ja schon.
Da war auch was,
Da war
ja,
ja was,
stimmt.
genau, ne? Oder man ist irgendwo dabei bei einem Live-Vortrag und dann klingelt Telefon, kommt E-Mail rein und man ist weg. Und das
Stimmt.
ist das, genau das, die Problematik, mit dem alle zu tun haben, ne? Der andere Punkt ist natürlich auch diese Lead-Generierung, was ich vorhin angesprochen habe. Auch vor allem bei Neukunde, Akquise oder Neukundengewinnung oder Kontaktaufnahme. Das, was auf Live-Veranstaltungen oder Vor-Ort-Veranstaltungen spontan passiert, ne? Man läuft durch den Gang, sieht, oh, interessantes Exponat, interessante Firma, was haben sie denn da? Trifft, sag mal so, stellt einen Augenkontakt her mit einer Person am Stand und kommt so schon so ein bisschen, sieht man lächeln und kommt so schon ins Gespräch. Ja? Passiert online, kann online einfach nicht passieren. Ne? Also viele haben versucht, so mit diesen virtuellen Ständen, okay, man hat diese Präsentation und die Teilnehmer, also sprich, oder klassischerweise die Besucher, hätten aktiv auf diesen Stand gehen sollen, aktiv Chat anfangen sollen, aktiv werden, oder hätte der Vertriebler dann, sag mal, so aktiv Angebot, also erstes Frage stellen sollen. Das, was auf live vor Ort, sag mal so, von selbstverständlich ist, mit Smalltalk oder unbewusst mit durch die Körpersprache, ne, das ist ja passiert, ist im Online-Bereich nicht machbar, im Moment zumindest. Ne? Und das haben viele unterschätzt. Das hatten viele gedacht, okay, Matchmaking, Lead-Generierung, das können wir online machen. Nein, das hat komplett andere, also das folgt anderen Gesetzen als im Live. Genau, das wären so die wichtigsten Punkte, sagen wir so, wo man die Lessons learned aus diesem einem Jahr rausgezogen hat. Also tatsächlich so, man darf nicht, man kann nicht Live-Veranstaltungen ins Online eins zu eins übersetzen. Ne? Also dieses zwischenmenschliche Kontakt ist wahnsinnig wichtig. Deswegen sagt man ja auch persönlich, persönlich und persönlich. Ne? Man möchte sich persönlich treffen. Man könnte, also ich hab eigentlich mag ich das Beispiel, das ist wie im privaten Bereich, ne? Kennst du auch, bestimmt hast dich auch mehrmals mit Freunden zum Bierchen, Feierabendbierchen oder Wein trinken nach dem, also über Zoom verabredet. Und das ist nicht dasselbe. Also es ist.
Ja, vor allem, also im digitalen Umfeld, also es gibt schon gute Lösungen, aber das ging doch oft auch Hand in Hand mit einer gewissen Enttäuschung. Man ist in der Lage, mit Leuten Termine auszumachen, die dann aber überhaupt nicht zustande kamen, aus Gründen. Und vor allem ist es dann doch immer so eine 1-zu-1-Geschichte. Ne? Und diese spontane, was du auch sagst, diese spontane Rudelbildung in der Messehalle, weil man sich kennt, weil man ein cooles Exponat sieht, das muss ja irgendwie wieder inszeniert oder arrangiert werden. Ja. Also mit einem viel höheren Aufwand als das, was spontan einfach in der Halle passiert. Ja.
Also das Interessanteste ist, also beispielsweise, was ich jetzt aus den erfolgreichen, wo man sagt, das waren tatsächlich erfolgreiche Online-Events, wo man mitbekommen hat auf dem Markt, die haben tatsächlich viel mehr einem sehr gut produzierten TV-Show geändert, ähnlich gewesen, als einem, sagen wir mal so, wo man sagt, was man so ein Bild oder Vorstellung im Kopf hat, wie ein Online-Event im B2B-Bereich vor allem denn passieren muss. Ne? Also es war mit Unterhaltung, tatsächlich so eine kleine TV-Show, so wie man das kennt. Fand ich auch ganz witzig, interessant. Und das ist natürlich auch, hängt von der Zielgruppe und von der Branche ab. Manche sind mehr affin, manche sind weniger affin. Das merken wir auch sogar bei uns. Ne? Auch in den Umfragen oder die wir durchgeführt haben, haben wir Differenzen gesehen, obwohl wir eigentlich in dem ähnlichen B2B-Umfeld tätig sind, aber die Maintenance-Community tickt doch etwas anders als eine Intralogistik-Community und die Verpackler noch auf die dritte Art und Weise.
Das ist eigentlich verrückt, ne?
Es, ja, ist, aber tatsächlich, es ist tatsächlich wirklich, so. Ja.
Ja.
Deswegen war es für uns enorm wichtig, dass er, also mit den Zielgruppen im Kontakt zu bleiben, einfach mal auch anzurufen, zu fragen, wie es einem geht. Wie so die letzten Events, auch Online-Events gelaufen sind und was kann man füreinander noch, also oder was können wir für die Kunden, für die Zielgruppen machen, weil wir sind dafür da, diese Plattformen zu bieten, ja, sei es online als auch live.
Lass uns gerne mal konkret über die Maintenance Regio Days sprechen. die habt ihr nämlich echt erfolgreich an den Start gebracht und mich würde interessieren, hattet ihr euch im Vorfeld da irgendwelche KPIs oder auch Ziele gesetzt, wo ihr sagtet, daran wollen wir uns jetzt messen lassen, und habt ihr die denn alle erreicht?
Ja, also das war so ein bisschen unsere, man fragt ja so, als Messeveranstalter oder der Bekanntenkreis und Freundekreis hat ja immer gefragt, ja, was macht ihr denn eigentlich? Ne, seid Messeveranstalter, ihr dürft Messen nicht machen, so, was macht ihr? Genau das haben wir gemacht, wir haben an neuen Konzepten gefeilt und uns überlegt, was können wir denn machen? Vor allem, ja, also die Maintenance Community hat uns schon immer wieder mal gesagt, dass bestimmte Veranstaltungen in anderen Regionen von Deutschland notwendig wären. Und da haben wir gesagt, okay, da haben wir jetzt endlich mal Zeit und wollen wir das mal weiter verfolgen. Das Thema haben wir genau hingeschaut. Wo sind denn diese Regionen, wo es noch nicht so, wo die Teilnehmer noch nicht nach Dortmund kommen oder nur in der geringeren Anzahl kommen. Ja? Nicht immer kann der Instandhalter einfach Werk verlassen. Wenn die Produktion stillsteht, dann gibt es ein großes Problem. Ne? Und kann er auch nicht immer sagen, so, jetzt war ich auf der Messe. Zwei so Tage war super, super spannend, aber das können
das
wir auch
steht.
Natürlich verstehen. Ja. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann wollen wir für uns auch für diese Zielgruppe ermöglichen, dass sie die Teil der Community werden, dass die auch kleinere Events, Eintagesveranstaltungen im Umkreis von maximal 1,5 Stunden Fahrt bei sich haben. Genau, und da haben wir gesagt, okay, wir testen einfach mal. Wir probieren, wir setzen diese 4 Standorte mal fest und schauen mal, wie da die Reaktionen sind. Und die Reaktionen, also es kommt sehr, sehr gut an. Wir schauen mal, wir sind da tatsächlich, sagen wir mal so, das ist ein Testballon und wir schauen, wie das dann tatsächlich sich entwickelt. Also,
aber der Erstaufschlag war absolut zufriedenstellend.
Der Erstaufschlag, ja. Also wo wir gehört haben, also klar, das war auch so ein bisschen der Corona-Zeit. Ich will nicht sagen geschuldet, aber in dem Zuge hat uns Corona etwas unterstützt, weil vielen war dann tatsächlich klar, dass diese kleinere regionale Veranstaltungen sehr wichtig sind. Ja, auch in den nächsten paar Jahren, bis sich die großen internationalen Messen, bis die internationalen Besucher wieder nach Deutschland kommen dürfen, ne, oder kommen können. Es könnte noch etwas dauern. Deswegen sind ja
Stimmt.
dann natürlich diese regionalen Konzepte auch gefragt.
Das ist ja auch der Ansatz von euren Kolleginnen und Kollegen bei der All About Automation zum Beispiel, ne?
Genau.
Also wirklich regional klein, aber fein, aber dann auch wirklich sicher da in den Markt zu gehen und diese Plattformen zu bieten tatsächlich. Und das ist ja deutlich flexibler und auch besser zu managen als die ganz, ganz großen
Genau,
internationalen Geschichten,
das ist
ne?
ja auch das, was man sagen mal so, das, was Corona uns gelernt hat, Flexibilität. Man kann ja nicht, also man konnte in den letzten, also das war meine privat, vielleicht persönliche auch Erfahrung, man konnte kaum was planen. Also, was machst du im halben Jahr? Gute Frage. Ne? Was ist noch erlaubt oder was ist dann wieder erlaubt? Ne? Und das ist das natürlich, dass diese kleinere regionale Konzepte, aber auch unsere großen Messen diese Flexibilität bieten. Bei uns muss man nicht halbes Jahr vorher Standbauer beauftragen oder noch, also quasi, damit sich auseinandersetzen. Wir haben auch bestimmte Deadlines, damit wir auch alles vorbereiten können. Aber unsere Aussteller sind definitiv viel, viel flexibler und das Risiko ist definitiv nie, also kleiner als bei einem größeren internationalen Event, was einmal in 3 Jahren stattfindet. Hier kann man, wir haben auch gesagt, also bei Reacher Day, beim Reacher Day Format, ja, das ist einfach eigentlich ideal für Außendienst, der sagt, so, ich brauche mal einen Tag, wo ich mir alle meine Kunden treffen möchte. Ich komme da früh auf die Messe hin, bereite kurz den Stand vor, lege die alle Unterlagen parat und fertig. Und kann dann auch abends wieder um 17 Uhr alles zusammenpacken und bin dann weg. Um den Rest kümmern wir uns.
Positive User Experience.
Genau. Also sehr einfach und aber effizient. Das ist das, was wir tatsächlich, diese Visit for Future, ne? Da sind wir wieder dabei.
Jetzt hat uns im Berufsleben allgemein, Maria, Corona ja um so ein paar Themen gebracht wie den Flurfunk, ne?
Ja,
Kaffee,
ja, ja.
Küchenplauderei, gemeinsame Lunchbreaks. Was hat diese Zeit denn für eure Arbeit bei Easyfairs bedeutet? Und zwar jetzt im Zusammenhang oder für die Zusammenarbeit bei euch als Team?
Ja, also einfach war es vor allem, wie gesagt, am Anfang überhaupt nicht. Jeder, das war tatsächlich mal psychologisch vielleicht schwer, weil keiner wusste, wann kommt, kann man denn wieder zurück, ne, ins Büro? Wann sieht man sich denn wieder? Man ist dann vor dem ersten Lockdown quasi hat die Sachen zusammengepackt und aus dem Büro Computer mitgenommen, Telefon und so, okay. Wir hoffen, dass wir uns wiedersehen. Dass wir uns wiedersehen dürfen. Ich war aber überrascht, wie gut es trotzdem geklappt hat, auch technisch. Wir waren vom Anfang an schon bereit. Also vielen Dank an unsere IT. In dem Sinne, wir waren wirklich vom Anfang an direkt einsatzbereit. Wir konnten normal arbeiten, wie
Super.
wir davor schon gearbeitet haben. Ungewöhnlich waren natürlich sehr, sehr viele Meetings. Ja, aus meiner Erfahrung, es sind viel, viel mehr Meetings notwendig, wenn ein komplettes Team im Remote arbeitet. Das ist genau das, ist jetzt nicht nur diese Flu, also genau das, dieses Stichwort Flurfunk. Na, man trifft sich mal in der Küche, beim Kaffee holen oder im Flur oder geht einfach ins Büro mal beim Kollegen vorbei und sagt, hey, schnell, was meinst du? Was hältst du davon? Wie findest du die Idee? Und hier bei Teams muss man natürlich dann hier mal einen Termin ausmachen oder nochmal
Richtig.
anrufen und feststellen, okay, der Kollege ist im anderen Termin. Andererseits ist natürlich auch, hat uns gelehrt, mehr Struktur reinzubringen, auch in die Meetings, auch in den, also paar Sachen haben gesagt, okay, das ist tatsächlich vielleicht doch nicht notwendig gewesen, wie wir das jetzt gemacht haben. Aber ja, und klar, dieses Smalltalk, diese klassische zwischenmenschliche, persönliche, ne? Wir feiern sehr gerne zusammen, wir quatschen auch sehr gerne, ne? Wir unternehmen sehr gerne was zusammen, das hat wahnsinnig gefehlt. Wir haben auch versucht, irgendwelche Challenges immer mal ins Leben zu rufen. Wir haben Lauf-Challenge mitgemacht, oder Yoga-Runde hatte ich auch schon mal durchgeführt online. Und es gab das nochmal so, glaube ich, Makramedialkurs, wo die Kollegen mitgemacht haben. Aber es ist trotzdem nicht dasselbe. Deswegen freuen wir uns wieder, wenn wir im Büro sein dürfen.
Ich denke vor allem, du hast ja jetzt schon das ein oder andere Mal auch das Thema Improvisation angesprochen, ne? Und auch das Thema Tempo zu machen, das ist deutlich einfacher, wenn man sich wirklich trifft. Also ich habe das am Anfang wirklich unterschätzt. Inzwischen genieße ich das wirklich sehr, sehr, wieder im Büro zu sein und die Leute mal für 2, 3 Minuten direkt zur Seite zu nehmen und damit auch zu einer Entscheidung zu kommen. Ja.
Ich muss gestehen, also ich bin da sogar, sag mal so, ich war sehr positiv überrascht, wo ich gemerkt habe, dass also kreative Ideen können auch in Online-Meetings entstehen. Oder Brainstorming-Session können online funktionieren. Das war meine größte Sorge, wo wir ins Homeoffice geschickt wurden, dass, okay, wir leben davon, dass wir kreativ arbeiten, vor allem im Marketing hier. Wir wollen immer neue Ideen entwickeln, wir wollen immer was Neues anbieten. Und jetzt, klar, wenn wir wieder im Büro sind, immer wieder merke ich, das ist komplett andere Dynamik. Also auch mit den Leuten auszutauschen, mit denen man, die man nicht unbedingt ins Termin oder daran gedacht hat, einfach
Richtig,
mal ins
ja,
Termin
genau.
einzuladen. Und dann entstehen solche zwischen Tür und Angel wahnsinnig coole Ideen.
Genau.
Das ist im Online-Bereich fehlt das komplett natürlich. Also man ruft ja auch, beispielsweise habe ich auch gesagt, man ruft ja nicht einfach, nicht immer hat man Zeit, leider wieder, na, den Kollegen anzurufen und sagen, einfach mal zu quatschen, wie es einem geht, ne? Was macht er so und so weiter, ne? Also dieses Smalltalk ist dann natürlich auch zurückgegangen. Also was man so
Und ist
hat.
total wichtig tatsächlich, weil
Klar.
gerade durch, wenn das ausbleibt länger, dann da gibt es ja auch schon Studien oder Kenntnisse drüber, dann führt das ja auch wieder eher zu, ich sag mal, atmosphärischen Störungen irgendwo in den Teams, ne, und zu Konflikten, die man sonst gar nicht hätte.
Wir sind ja, also wie gesagt, wir sind ja eigentlich, wir sind kein so großes Team, was solche Events macht und Messen durchführt. Und deswegen ist es für uns enorm wichtig, dass wir als Team funktionieren. Und dieses Zwischenmenschliche ist es für uns entscheidend.
Lass uns gerne mal, Maria, auf das Thema Unternehmenskultur kommen. Und zwar, ich erkläre gleich warum. Ich habe vergangene Woche einen super tollen Artikel gelesen, im Manager-Magazin von der Maren Hoffmann. Und sie hat da einfach über eine aktuelle Studie der Heidrick Consulting geschrieben und berichtet. Und ich lese mal einen Satz aus diesem Artikel vor. Da schreibt sie, Firmen, deren Chefs die Unternehmenskultur an erster Stelle der Erfolgsfaktoren sehen, erzielen ein doppelt so hohes Wachstum wie die, die das nicht tun. Zwei Fragen dazu. Erstens, wie stehst du zu so einem Satz? Und zweitens, kannst du die Unternehmenskultur der Easyfairs oder die Kultur bei euch in ein, zwei Sätzen beschreiben?
Also unter diesen Satz kann ich 100% meine Unterschrift setzen. Das ist tatsächlich, also tatsächlich Easyfairs, wir sind ja immer noch Inhaber geführt. Na, also obwohl wir ein schon relativ große Messegesellschaft sind, in unterschiedlichsten Ländern vertreten, ist unser Inhaber ist noch sehr, sehr präsent. Und ich bewundere ihn jedes Mal, wie tief er noch tatsächlich im operativen Geschäft sich auskennt und Tipps gibt. Und für ihn ist tatsächlich diese Unternehmenskultur wahnsinnig wichtig. Also wir haben auch bei uns im Konferenzraum tatsächlich so drei Plakate hängen, wo das alles festgehalten ist. Also, dass man was eigentlich, wenn er mal noch zu Besuch kommt, unser so ein Management Board, das sollte man die schon mal kennen. Aber tatsächlich, was man immer wieder auch in Meetings mit erlebt, auch von ihm selber tatsächlich gelebt wird und das, was wir auch hier im Büro in München leben, das ist OO Principles. Das ist Objectivity, Open-Mindedness und Optimism.
Okay.
Das ist tatsächlich, das ist, glaube ich, das, was auch uns sehr stark, also uns sehr stark in diesen sehr schwierigen Zeiten unterstützt hat als Messeveranstalter, wo wir keine Live-Messen durchführen durften, dass wir open-minded geblieben sind, ne? Also uns umgeschaut haben, was ist denn da los auf dem Markt? Was können wir machen? Was können wir anbieten? Und optimistisch da an die Sache rangegangen sind. Klar und auch objektiv, ne? Also man muss aus den Fehlern lernen. Und dieser sehr offene Umgang mit Fehlern zeichnet uns auch aus. Dadurch, das erfordert auch natürlich Flexibilität, ne? Wir sind sehr flexibel, auch wenn wir sagen, okay, das ist eine schöne Idee, haben wir mal ausprobiert? Nee, funktioniert. Funktioniert, funktioniert nicht. Prüfen, weiter. Okay, und wenn es nicht funktioniert hat, gut, gelernt, welche Lessons learned wir daraus gezogen haben und dann weiter. Also das finde ich faszinierend. Also wie das
Okay.
tatsächlich bei EasyFairs geliebt wird. Tatsächlich nicht nur, dass es da auf diesen Plakaten im Konferenzraum steht, sondern wirklich von der Geschäftsführung, vom Inhaber bis zur Geschäftsführung, aber auch hier bei uns im Büro. Das haben alle im Kopf und wissen, dass das tatsächlich Wirklichkeit ist und nicht nur, wie es manchmal leider der Fall ist, so leere Worte.
Oder eben nur Plakate in der Wand
Genau,
hängen,
also wie gesagt,
die.
also die Plakate im Konferenzraum, das wird man wirklich auch öfters im Meeting siehst du. Nochmal wird es ins Erinnerung gerufen. Aber das ist natürlich auch, wie gesagt, auch bei Entwicklung, wenn man neue Ideen hat oder Entwicklung neuer Konzepte oder man sagt, hey, ich möchte das Thema ausprobieren. Na, schauen wir mal, wie es funktioniert. Sagt der Inhaber auch, ja, okay, go for it.
Cool. Ja, klingt gut. Klingt auch sehr, sehr, sehr gesund tatsächlich für die
Ja,
Leute, ne? Das hat auch
ja.
viel mit einer Wertschätzung zu tun, wenn neue Ideen kommen, ne?
Genau. Und das ist natürlich auch das, was wir auch nochmal leben. Das muss man aber auch sehen. Das ist sehr schwierig zu beschreiben. Also, es ist ein Have Fun.
Okay,
Wie ich
okay.
gesagt habe, wir fallen sehr, sehr gerne zusammen. Auch machen auch ab und zu mal Blödsinn zusammen. Also, es ist immer lustig. Also.
Klingt gut. Wow. Stark.
Ja, also es ist so ein bisschen, ja, also wir sind auch bei in Belgien, vor kurzem haben wir wieder die Aufzeichnung bekommen wie Best Managed Company.
Wow, okay.
Also darauf sind wir sehr stolz.
Congrats. Ja, das glaube ich. Ja, absolut. Zu Recht. Zu Recht. Lass uns auf das Thema Marketing kommen, Maria. Es hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel im Marketing entwickelt. Es gibt unwahrscheinlich viele neue Facetten, gerade im digitalen Raum und, und. Jetzt geh mal gedanklich in die Situation, dass bei euch oder bei dir Budget, technische Grenzen keine Rolle spielen würden.
Boah,
Wie
das wäre
sähe
schön.
für dich
Das wäre sehr schön.
das ideale Marketing aus? Also was müsste erreicht werden?
Also das, was tatsächlich, wo ich mir, wenn ich das mir wünschen könnte und sag auch so, ich denke überhaupt nicht ans Budget, ich denke nicht an die Ressourcen. Was immer wichtiger wird und wahnsinnig wichtig jetzt schon ist eigentlich Content, ja, aber es ist jetzt nicht nur Content im Sinne, ja, wir generieren jede mögliche Inhalte, Informationen, sondern tatsächlich sehr zusammengefasster, sehr strukturierter Content und das erfordert sehr, sehr viel Zeit, ne? Kannst du selber, ne? Also im Verlags, also Journalismus, bis man einen guten Artikel geschrieben hat, bis man alle Informationen zusammen hat. Das ist immens viel Zeit, die da investiert werden muss. Das ist tatsächlich, und dann über die richtigen Wege, über die richtigen Kanäle das zu transportieren, diesen zusammengefassten, strukturierten, an die Zielgruppen angepassten Content, das ist natürlich die Idealvorstellung, ja, dass es alles auch ins Schwarze trifft. Was ich mir aber auch noch wünschen würde, dass man tatsächlich noch mehr Touchpoints mit den Communities schafft. Also sei es online als auch live, ne? Also kleinere Get-Together-Events, die man immer wieder mal zwischenzeitlich machen
Okay.
könnte. Das ist das, wo ich sage, da würde ich mal gerne mein Marketingbudget
Okay.
ausgeben. Wenn da keine Grenzen gesetzt wären.
Ja, ich höre schon raus. Das ist das ganz große Rad im Community Building einfach, ne? Und dass man nicht immer so ein, zweimal im Jahr so einen Big Shot hat, sondern das wirklich aufs Jahr
Ja,
verteilt
ja.
und die Leute auch wirklich immer wieder
Genau.
zusammenbringt.
Genau, also aber das ist ja auch natürlich nicht nur, hey, wir treffen uns mal, es muss ja auch, sagen wir mal, so mal Anlass geben. Und man muss auch Wert, also einen Wert schaffen für alle Beteiligten, ne, für die Teilnehmer, dass die danach kommen und sagen, wow, das war cool. Ich habe mich weitergebildet, ich habe mich mit Leuten ausgetauscht, oder ich habe einfach mal schöne Zeit gehabt. Also das ist so diese Infotainment, Entertainment, also die klassischen Prinzipien. Und das ist nicht so einfach, wie man
Nein, mit
denkt.
Sicherheit nicht, weil es am Ende immer wieder eine Zeitfrage ist, auf beiden Seiten, ne?
Genau. Das ist die Vorbereitung ist das A und O auch in dem Bereich.
Was tust du denn eigentlich für dich, um nach anstrengenden, sehr fordernden Phasen wieder gut runterzukommen, um aufzutanken? Weil es ja gerade im Eventbereich, wo sich dann wirklich die Energie auch zu so einem Klimax quasi aufbaut, da denke ich mir, muss man sich auch wahnsinnig dann immer wieder auf die eigenen Akkus und auf die Energiereserven achten. Was tust du da für dich?
Das ist natürlich, also das, da hast du tatsächlich recht, ne? Wir hatten also vor allem, wenn man eine große Messe hat, arbeitet man ein Jahr oder eineinhalb Jahre darauf hin und dann ist man einfach emotional, denkt man sich, so, jetzt habe ich das geschafft, ne? Da fährt der Körper schon mal runter. So ein bisschen. Aber das ist tatsächlich mal banal, was ich, mir hilft Sport. Ich habe jetzt für mich auch vor allem im Lockdown noch mehr intensive, also mehr Yoga entdeckt. Das ist das, wo man sagt, okay, wenn man das wirklich ernst nimmt und tatsächlich das Ziel sich setzt, so jetzt 60 Minuten denke ich an nichts mehr anderes als an eigenen Körper und die ganzen Empfindungen, die damit verbunden sind, ja. Obwohl Yoga ist noch viel, viel anstrengender, als man denkt. Und deswegen ist man da
Kann
schnell
ich
dabei, oh,
bestätigen, ja.
dass man eher denkt, okay, wie halte ich diese Pose noch mal halbe Minuten aus, als wenn man denkt, okay, ich habe noch die E-Mail nicht geschickt. Deswegen, also das hilft mir wirklich sehr, dass man einfach mal diesen Mix hat, vor allem in dem Beruf, zwischen geistiger Anstrengung und körperlicher Anstrengung. Und was ich auch für mich, klappt aber leider nicht immer, aber für mich immer wieder vornehme, dass man sagt, okay, Telefon aus, keine E-Mails für ein paar Tage. Dass man tatsächlich mal, man braucht diese Zeit, um Batterien wieder zu laden, dass man einfach mal den Kopf frei bekommt und wenn man einfach auch überhaupt die Möglichkeit hat, diese ganzes, wenn man so Erlebnisse unbewusst zu verarbeiten. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, glaube ich. Eigentlich, ich hatte mal letztens gelesen, ein Psychologiebuch, aber da sind auch mehrere Wissenschaftler, die darauf stoßen, das Gehirn arbeitet ja nicht, eigentlich nicht während des Denkprozesses,
Sondern danach.
sondern danach. Und das ist einem nicht so bewusst. Man denkt, ja, wenn ich jetzt 10 Minuten, 20 Minuten anstrengend über irgendwas nachdenke, dann kommt schon mal die Idee. Nein, die Idee kommt, wenn man beispielsweise durch den Park spazieren geht und eigentlich nicht über diese Idee nachdenkt. Genau, da ist das Gehirn dann quasi ready und sagt, so, hier ist die Lösung
Cool.
dazu.
Stimmt. Kann glaube ich auch fast jeder bestätigen.
Das
Ja.
ist genau so, ne?
Genau so ist es.
Kann es fast jeder bestätigen, ne? Nur solche Ideen so Aha-Momente hat, ne? Also wo man eigentlich nicht über das Hauptproblem nachdenkt oder sie nicht damit
Richtig, vor allem
beschäftigt.
nicht festgedübelt an dem Bürostuhl, in dem man auf den Laptop schaut,
Ja.
ne? Und also die Erkenntnisse sind ja da. Die Frage ist dann wieder, wie mache ich was in der Arbeitswelt tatsächlich draus, ne? Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt auch zum Thema New Work und zum Thema Unternehmenskultur,
Ja.
dass oder ein Aspekt, der sicherlich in vielen Unternehmen erst noch reifen muss, ne?
Genau, so viele haben sich ja wahnsinnig schwer getan, ja, also die Leute, also vor Corona, sagen wir so, Homeoffice, ja, maximal ein Tag, maximal in der Woche, ne, diese Flexibilität anzubieten, weil jeder Angst hatte, nee, das wird nie funktionieren, ne, meine Mitarbeiter machen da nichts, alles andere als arbeiten. Und Corona hat uns natürlich was anderes gelernt, ne, es geht und es ist alles, also wenn man dann die Vorteile von beiden nutzt, vom Homeoffice und von der Präsenz im Büro oder also ob das Büro ist, aber dass das Team sich trifft, ne, regelmäßig, dass man die Vorteile nutzt, das glaube ich, das wird schon was Cooles daraus entstehen. Und das ist definitiv sinnvoll.
Gibt's Menschen, die du für dich als Vorbilder bezeichnen würdest?
Schwierig. Ich muss gestehen, ich bin eher die Person, die von mehreren Persönlichkeiten was so immer wieder mal Kleinigkeiten für sich entdeckt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mich jetzt da jemand so, wo ich sage, wow, der hat mich jetzt so beeinflusst, das sind ja auch unterschiedliche Lebensphasen, unterschiedlichsten Lebenssituationen, auch auf der Arbeitswelt, wo man sagt, wow, das ist cool, die Person macht das cool, kann ich da was für mich was mitnehmen, ne? Oder auch die andere Person, ja, also in der Situation, das wäre die beste Lösung. Kann ich da auch die Best Practice für mich verwenden, ne? Deswegen, da bin ich tatsächlich, kann ich wirklich nicht sagen, oder einen Namen nennen.
Ist ja gar nicht schlimm, ne? Aber du, würde bedeuten, du hältst ja dann offensichtlich viel auch von Haltung oder auch von der Art und Weise, wie Leute in deinem Umfeld einfach mit Situationen umgehen, und da pickt man sich dann das Ansprechendste raus als
Genau.
Orientierung.
Klar, und auch mal, also mal so, es ist ja auch nicht, sonst. Keiner ist perfekt, ne, von uns. Und das ist, wenn ich sage, das, ja, das wäre so ein Vorbild. Die aus den Fehlern lernt man ja auch, ne?
Sollte man. Sollte man. Manch einer tut das, ja, richtig.
Ja.
Du, aber du,
Man versucht
man versucht
zumindest.
zumindest. Du hast gerade eben schon erwähnt, ab und zu, also auch zum Runterkommen, greifst du auch zu Büchern. Wobei das jetzt gar nicht so wahnsinnig erwähnenswert wäre, um Gottes Willen, aber hast du vielleicht einen aktuellen Buchtipp für die Hörer, wo du sagst, ey, das solltet ihr euch echt mal in die Hand nehmen?
Also das, was mich, ich sag mal so, was mich in der letzten Zeit tatsächlich sehr beeindruckt hat, tatsächlich auch sehr zum Nachdenken angeregt hat, das waren die Yuval Harari, Homo Deus. Ich weiß nicht, ob du das
Nur vom Namen
kennst.
muss ich gestehen.
Also das ist ja, also der Yuval Harari ist, glaube ich, ein also israelischer Historiker, der sich damit auseinandersetzt, also quasi die historischen Ereignisse zu analysieren, also klar, alle analysieren die historischen Ereignisse, aber er fasst es wahnsinnig gut zusammen und strukturiert es auch und er schlägt Brücken zwischen diesen historischen Ereignissen oder historischen Entwicklungen der Menschheit und dem, was jetzt passiert und was passieren könnte. Also Stichwort künstliche Intelligenz oder wie entwickelt sich die Menschheit insgesamt? Wie hat sich die Denkweise oder Verhaltensmuster von der Menschen entwickelt und wo kann es hinführen? Ja, wo kann beispielsweise, also stellt auch provokative Thesen, dass die künstliche Intelligenz nicht unbedingt das Beste ist für die Menschheit. Und mit manchen Sachen von ihm kann man natürlich einverstanden sein, manche machen einem Angst. Ich war wirklich, wo ich mir gedacht habe, so, oh, wenn das passiert, was er in seinen Büchern schreibt, das ist nicht sehr schön in Zukunft. Aber tatsächlich, also es geht um, also Homo Deus ist Gott, Mensch, wird der Mensch zum Gott, wird er nicht zum Gott, ne? Also auch im Zuge der Lebenserwartung, der steigenden Lebenserwartungen, aber auch was es mit sich trägt, sag mal so im Zuge der Rentensysteme oder sozialen Absicherung und auch was ist, also welche Rolle haben tatsächlich die künstliche Intelligenz da mit drin oder die modernen Technologien? Google macht, kann ja auch bei manchen Sachen schon viel mehr wissen als man selber
Auch das,
nach den
ja.
Und macht ja schon relativ schlaue Vorschläge immer wieder mit den Suchfunktionen. Oder Amazon, ne? Das ist der klassische Prinzip. Und das andere Buch, das ist von Taleb, das ist die Anti, also von Nassim Taleb, Antifragilität. Es geht darum, wie kompliziert die Zivilisation eigentlich geworden ist und dass es eigentlich nicht gut ist. Also der berühmte von ihm sind ja diese schwarze Schwäne-Ereignisse, die immer wieder diese unvorhersehbare, sehr schlimme Ereignisse, die die Menschheit sehr stark beeinflussen. Also als Beispiel die Finanzkrise 2007, 2008. Keiner hat gedacht, na, es ist ja noch nie passiert. Doch, es
Es
ist
war schon mal
tatsächlich
da.
passiert, oder die Fu es war schon mal da, ne? Also nicht in dem Ausmaß. Oder Fukushima. Na, Fukushima-Katastrophe. Hat auch keiner gedacht, das ist sicher, ne? Dass es so schlimm sein kann. Also klar, es klingt ein bisschen pessimistisch, aber besser man kennt es. Und die haben mir tatsächlich geholfen, ein bisschen so zwischen unterschiedlichen Entwicklungen jetzt die Zusammenhänge noch besser zu
Also
verstehen.
es klingt vor allem nach
Das zu.
schwerer Kost, Maria. Mann,
Es ist nicht einfache Kost. Es ist wirklich nicht einfache Kost.
wow, Hut ab.
Aber zum Gegensatz, also das so gegen, also das Gegenbeispiel, sagen wir so, was ich jetzt auch wieder angefangen habe, der Anhalter durch die Galaxis. Ich mag den Film sehr, sehr gerne und habe mir gedacht, okay, jetzt ist die Zeit, auch mal die Bücher kennenzulernen. Also bei dem ersten Buch bin ich durch, sind noch vier vor mir, und das ist natürlich eine ganz andere
Ja,
Welt.
ja. Danke für die Buchtipps, die kommen sofort auf die Liste. Ich bin ja demnächst im Urlaub und werde einige Bücher mir noch besorgen und vielleicht auch in die mal reinlesen. Abschlussfrage, Maria, die frage ich nicht immer, aber ich frage sie ganz gerne. Wen würdest du denn hier im Industrie-Marketing-Talk mal ganz gerne hören?
Da habe ich mir auch mal nachgedacht und habe ich mir auch ein bisschen schwer getan. Und ehrlich gesagt, die Person, die mir da tatsächlich eingefallen ist, ist nicht mal im Marketing tätig. Aber manche Marketeers können bestimmt da sehr viel mitnehmen aus den Gesprächen mit ihm. Und das ist zwar, du kennst den bestimmt, der Herr Professor Pombe.
Sehr guter Vorschlag.
Weil
Okay.
sein Storytelling, wie er das macht, also er führt ja einen Blog bei dem, also bei dem Titel von Moderne Industrie, ne, Verlag, bei der Instandhaltung. Und ich lese seine Blogbeiträge immer so gerne. Und das ist das, so wie ihr Industriethemen mit, sagen wir so, also mit ganz einfachen Sachen vergleicht, welche Vergleiche er findet. Das ist ja das, was er so für Marketingleute auch vom großen Nutzen sein könnte. Also diese Entertainment, also Infotainment würde ich das nennen. Also unter Information, aber auch mit Spaß tatsächlich, wie er schreibt, dass man da auch, also wenn man das gelesen hat, sagt man, wow, cool, hat er recht und man schmunzelt dabei.
Muss ich dir recht geben? Also geht mir ganz genauso. Ich frage ihn einfach mal, ob er Zeit und Lust hat zu kommen. Ich meine, wir haben sogar am selben Tag Geburtstag. Aber das nur als Randnotiz, ja.
Dann muss ich das mir vermerken, weil der Herrn Frommwehr gratuliere ich immer. Also muss ich das ja
Okay.
auch nochmal mich
Ich weiß
in
nur nicht,
Kalender
welches Jahr,
eintragen.
aber das kriegen wir auch noch raus. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, Maria, für den Besuch hier bei uns im Podcast. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Danke auch für die vielen, vielen Insights. Und ich freue mich schon, wenn wir uns dann auf der nächsten Veranstaltung mal wieder physisch sehen.
Ja, freue ich mich auch. Vielen lieben Dank nochmal, Matthias. Also hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Das ist tatsächlich auch neue Erfahrung für mich, aber
Freut mich.
könnte ich mir jetzt echt nochmal, also vorstellen, dass
Öfters
man auch
vorstellen?
mal das immer wieder mal macht. Ja, also auch wirklich neue Erfahrungen sammeln.
Sehr schön. Warum nicht?
Genau.
Ganz lieben Dank. Auf bald, Maria. Tschüss, mach's
Bis
gut.
dann.